NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Oktober 1919. Die ersten Mahlzeiten werden im Flugzeug serviert.
Tischlein deck dich im fliegenden Restaurant.
Sobald wir die Reise im Flug erreicht haben, bieten wir eine Auswahl von Getränken an und bereiten in der Zwischenzeit ein warmes Essen vor.
Die Stewardess geht nach hinten und holt die ersten beiden Tabletts.
Das ist ein LFML, das ist ein Low-Fat-Meal, also wenig Fett.
Sekt, Kaviar, Austern und Hummer.
Ein Tomatensaft.
Die Vorbereitungen, die der Steward trifft, und die Speisekarte lassen allerlei erwarten.
Der Kunde kann wählen zwischen Chicken und Pasta.
Alles fein säuberlich und tischfertig in die federleichten Kunststoffschalen.
Es gibt etwas zu essen, bitte.
Wir bekommen ein Lunch.
Oh ja, ein Snack oder ein Sandwich.
Köstlichkeiten, die so gut schmecken, als wären sie eben erst zubereitet.
Matschige Nudeln, schlapper Salat, pappige Brötchen. Auf der Internetseite Airline Meals gibt es, nach Fluggesellschaften geordnet, zigtausend sogenannter Foodies, Fotos vom Bordessen. Vom Erdnusstütchen bis zum Kaviar, alles wird weltweit von Passagieren fotografiert und bewertet. Mit Aussagen wie:
Ich glaube, es war Huhn.
Oder:
Es sah gar nicht aus wie Fisch.
Wie die erste Mahlzeit ausgesehen hat, die jemals Flugpassagieren serviert wurde, ist nicht ganz klar. Die britische Airline Handley Page Transport nimmt für sich in Anspruch, am 11. Oktober 1919 auf dem Flug von London nach Paris zum ersten Mal ein Bordessen ausgegeben zu haben. Hasso Spode, Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus an der TU Berlin.
Entscheidend ist, dass in den 20er Jahren erstmals Ganzmetallflugzeuge im Einsatz waren. Alle Flugzeuge vorher waren offen. Da saß man wie auf so einem Motorradbeiwagen. Und erst 1919, 20 kommt die Junkers F-13, das erste Ganzmetallflugzeug. Und da macht es auch Sinn, irgendwie was zu essen an Bord, denn sonst fliegt er mir alles aus der Hand.
Bei minus 40 Grad wird alles eingefrostet.
Allzu üppig sind diese ersten Bordverpflegungen nicht. Man gibt den Passagieren so eine Art Picknickkorb mit an Bord. Für mehr ist auch gar kein Platz.
Was damals eine Linienmaschine war, würde heute ein bisschen größer als eine Cessna durchgehen. Also diese F-13 von Junkers zum Beispiel hatte 4 Sitze. Dann kamen erst in den 30er Jahren größere Maschinen mit 20, 30 Passagieren, wie die berühmte Tante Ju, die Ju-52. Da hat man dann schon angefangen, eine vernünftige Bordverpflegung einzuführen.
Denn der Dienst am Kunden ist erstes Gebot und der große Ehrgeiz jeder Fluggesellschaft.
Allerdings hatten die Flugzeuge noch keine Küche. Das war aus Raumgründen gar nicht möglich. Trotzdem hat die Lufthansa schon 1928 versucht, sogenannte fliegende Speisewagen einzusetzen. Da war eigentlich ein Service schon geboten, wie wir denn dann heute kennen, in der Art, man kriegt da kleine Mahlzeiten. Und es wurde auch schon ein Film vorgeführt, nicht wahr?
Naja, da zeigt sich's wieder mal. Lufthansa, der Flugdienst für Feinschmecker.
Allerdings hatte das alles so seine Grenzen. Und zwar waren die technischer Art. Erstens, wie gesagt, die Flugzeuge waren relativ klein. Und zweitens hatten die noch keine Druckkabine. Das heißt, die Flughöhe war so auf etwa 3000 Meter begrenzt. Und in diesen Höhen ist der Fluggast doch ziemlichen Turbulenzen ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob das dann so angenehm war, dann zu essen, wenn sozusagen nebenan der Speibeutel in Betrieb war.
Zumal einem schon die Angst vorm Fliegen auf den Magen schlägt.
Es gab in den 30er Jahren in Amerika eine große PR-Aktion von mehreren Fluggesellschaften, um die Amerikaner air-minded zu machen, also luftfahrtbegeistert zu machen. Man hat argumentiert, dass das Fliegen viel sicherer wäre, als man denkt.
Abgesehen von der Landung.
Also noch um 1930 ist so ungefähr jede hundertste Landung schiefgegangen. Da ist nicht jetzt eine Katastrophe draus erwachsen, aber irgendwas, eine Bauchlandung auf dem Rasen oder sowas. Es gab schon sehr viele Zwischenfälle noch.
In den späten 1930er Jahren installieren die ersten Fluggesellschaften kleine, elektrisch beheizte Küchen. Richtig gekocht wird aber nicht.
Sondern man hat Speisen, die eigentlich schon fertig waren, dann nochmal aufbereitet. Dürfen auch nicht vergessen, dass zumindest in Deutschland erst 1938 Stewardessen eingeführt wurden.
Tja, Stewardessen sind nun mal nette Mädchen. Immer freundlich und hilfsbereit und eminent tüchtig obendrein.
Die Betreuung an Bord hat eigentlich der Co-Pilot übernommen vorher.
Es macht ihm Freude, sie immer wieder aufs Angenehmste zu überraschen.
Bevor der Flugtourismus so richtig durchstarten kann, unterbricht der Zweite Weltkrieg diese Entwicklung. In der Wirtschaftswunderzeit setzt die erste Phase der Globalisierung ein.
Die Welt ist kleiner geworden. Das Flugzeug hat sie uns erschlossen.
An Bord wird es mondän und luxuriös.
Also die Nachkriegszeit, die 50er, 60er Jahre, das gilt gemeinhin zu Recht als die goldene Zeit des Fliegens. Das Leitfossil dieser Flugepoche ist die elegante Super Constellation, eine Vierpropellermaschine, die immerhin so 550 Kilometer in der Stunde schaffte.
So also sieht die Superstar von außen aus und so von innen. Statt übertriebenem Luxus eine Atmosphäre vornehmer Behaglichkeit. Dabei jeder Komfort, von der Klima- und Druckausgleichanlage bis zu den herrlichen, schaumstoffgepolsterten, verstellbaren Sesseln.
In dem von mir geleiteten historischen Archiv zum Tourismus ist mir unlängst eine Speisekarte in die Hand gefallen. Und zwar von einem Lufthansa-Flug Frankfurt-New York im Jahre 1961. Der mit einer Super Constellation durchgeführt wurde und ungefähr 8 Stunden gedauert hat.
Die Vorbereitungen, die der Steward trifft, und die Speisekarte lassen allerlei erwarten.
Dort gab es also Folgendes zu essen: Vorspeisen, unter anderem frischer Maine-Hummer,
geräucherter kanadischer Lachs mit Sahne-Meerrettich, brasilianische Palmherzen
und, was ja nicht fehlen darf, Beluga-Kaviar.
Der Service ist auf dieser Linie wirklich ausgezeichnet.
So im Hauptgang wiederum ging es sehr deutsch und zünftig zu, jedenfalls wahlweise. Hauptgang war der Lufthansa-Suppentopf. Dazu muss ich sagen, dass dieser Lufthansa-Suppentopf bei in- und ausländischen Lufthansa-Gästen unglaublich beliebt war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da drin war. Wer also das Deftige nicht wollte, konnte auch wahlweise ein Rehrücken in Wacholder, Kalbsteak Natur oder auch ganz einfache Sachen wie Spätzle und sowas essen.
Hier haben wir die Essen für die Economy. Der Kunde kann wählen zwischen Chicken und Pasta.
Es gab dann natürlich auch einen Nachtisch, also geeiste Mandarinen, Käse, Belpaese, Brie, Edamer und so weiter. Schafskäse interessanterweise schon. Dann hinterher gab es dann also noch Mokka, Cognac, Liköre und Pralinen. So ist es ja nicht.
Viele Goldmedaillen und Preise internationaler Kochkunstausstellungen sind Beweise für die ausgezeichnete Bordküche der Lufthansa.
Und wer dann noch nicht genug hatte, konnte sich noch Champagner Heidsieck Monopol bestellen. So die Küche eines normalen Flugs von Frankfurt nach New York im Jahre 1961.
Wenn man sich diesen Luxus leisten kann.
Die Flugpreise waren extrem hoch.
Ende der 1950er Jahre kostet ein Flug mit der Super Constellation von Düsseldorf nach New York 6.000 D-Mark. Ein VW Käfer in der Standardversion 4.400 D-Mark. Die Ticketpreise werden zu dieser Zeit noch von der IATA, der Internationalen Luftverkehrsvereinigung, vorgeschrieben. Hasso Spode?
Wenn ich sowieso einen festgelegten Preis von A nach B habe, versuche ich natürlich, Fluggäste dadurch zu bekommen, dass ich einen besseren Service anbiete oder besonders zuverlässig bin oder so. Und dadurch hat sich also dort der Komfortstandard beim Fliegen unglaublich erhöht in den 50er, 60er Jahren und es hat einen Standard erreicht, der später nie wieder erreicht werden sollte.
Umgeben von Komfort und einem ausgezeichneten Service können sich alle auf der weiten Reise wohlfühlen. Sie sind in guten Händen.
Dieses goldene Zeitalter des Fliegens war nur möglich, da die Maschinen dann über 10.000 Meter geflogen sind. Nur dann hat man die nötige Ruhe, auch in dem Flug solche Sachen zu servieren. Wobei übrigens anfangs diese Klapptischchen, die gab es noch gar nicht. Man hat den Leuten ein Kissen auf den Schoß gelegt und auf dem Kissen war dann ein Tablett.
Im Laufe der 1960er Jahre machen Fluggesellschaften, die nicht der IATA angehören, den hochpreisigen Fliegern Konkurrenz.
Und dazu kam eine technische Revolution um 1970, nämlich die sogenannten Großraumflugzeuge.
Zum Beispiel die Boeing 747, die als Jumbojet zum Mythos wird.
Großraumflugzeuge erfordern einen besonderen Bordservice. Zukünftige 747-Stewardessen und Stewards werden in ihre neuen Aufgaben eingewiesen.
Wenn man mehr Leute billiger transportiert, ist es nicht überraschend, dass der hohe Standard nicht mehr gehalten werden konnte. Die Airlines haben immer stärker auf Catering-Firmen zurückgegriffen. Die haben das also ausgelagert, die Verpflegung.
Der Weltmarktführer SkyChefs produziert jährlich für über 300 Airlines gut 500 Millionen Flugmahlzeiten.
Jedes Essen hat eine genaue Gewichtsvorgabe und schon bei einer Abweichung von wenigen Gramm nach oben oder nach unten, bei einer Menge von mehreren 100.000 Essen, die hier produziert werden, ist es eine enorme Gewichtsabweichung, was natürlich immense Kosten verursacht.
Das Steak, das Gemüse, der Salat, die Kartoffeln, alles fein säuberlich und tischfertig in die federleichten Kunststoffschalen, eine Folie drüber und schnell damit in den Tiefkühlschrank.
Der Kunde schreibt uns speziell vor, wie schwer das Steak zu sein hat, wie die Rezeptur der Soße zu sein hat. Und dann wird das bebildert und dann haben wir uns danach zu richten.
Die zu Eis erstarrten Speisen werden dann gelagert. 18 Grad Kälte herrschen in diesem Raum. So sind sie haltbar, ohne dass sie etwas von ihrer Zartheit oder von ihrem Wohlgeschmack verlieren.
Und man ist dann zusätzlich noch einen Schritt weitergegangen mit den sogenannten Billigfliegern. Da muss man fürs Essen nun auch noch extra bezahlen.
Die anderen servieren Sparmenüs. Nur auf Langstreckenflügen gibt es noch etwas Warmes. Mit der Standardfrage:
Hühnchen oder Pasta?
Laut einer aktuellen Umfrage findet jeder vierte Passagier das Essen im Flugzeug
ekelhaft.
Zwei Drittel beschreiben die Bordverpflegung als nicht so toll.
Kann man essen, muss man aber nicht.
Deutsche Reisende sind besonders kritisch.
Polnischen Touristen schmeckt's am besten.
Es sind halt keine Gourmet-Küchen, in denen da etwas zubereitet wird. Es ist ein Flugzeug, wo auf engstem Raum was gezaubert werden muss. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Abstriche machen.
Chefstewardess Katrin Leineweber fliegt seit fast 25 Jahren durch die Welt und hat in zwei Büchern ihre teils kuriosen Erlebnisse an Bord veröffentlicht.
Was ich immer ganz witzig finde, wenn Passagiere sich darüber beschweren, dass der Wein zum Beispiel nach Kork schmeckt, obwohl er einen Schraubverschluss hat.
Dann besser gleich.
Ein Tomatensaft.
Alles eine Sache des Geschmacks. Denn der ändert sich, wenn 12 Kilometer über der Erdoberfläche Essen und Getränke aufgetischt werden. Der Kabinendruck auf Reiseflughöhe entspricht 2000 Höhenmetern. Die trockene Luft macht Gaumen und Nase weniger sensibel.
Ungefähr so, als wenn sie einen leichten Schnupfen hätten. Und darum schmeckt der Tomatensaft im Flugzeug einfach angenehmer als am Boden.
Nicht alle servierten Mahlzeiten an Bord sind ein geschmacklicher Absturz. Die Unzufriedenheit über die Bordmenüs hat bei einigen Fluglinien bereits zu einem Umdenken und zu neuen Ideen geführt. Selbst berühmte Küchenchefs designen mittlerweile den kulinarischen Genuss über den Wolken. Der Historiker und Soziologe Hasse Spohne:
Wir haben teilweise in einem kleinen Segment der Passagiere immer noch ein Relikt des goldenen Zeitalters des Fliegens, nämlich in der First Class oder Premium Class oder wie immer die heißt.
Tischlein deck dich im fliegenden Restaurant.
Ich würde sagen, nirgendwo ist die Klassengesellschaft so schamlos zur Schau gestellt wie beim Fliegen. Sie haben vorne Leute, die sich dann ausruhen, die kriegen ihr Essen auf Porzellantellern.
Einen Buffalo-Mozzarella mit geschrotetem Pfeffer, mit Carpaccio und hier sind es sonnengetrocknete Tomaten. Das ist hier die Vorspeise für die Business-Klasse Turkish Airlines.
Und hinten sozusagen das Volk, das erinnert mich immer so an die Titanic, sozusagen auf den Sonnendecks die Elite und unten schmachten dann sozusagen im Bauch des Schiffes, schmachten dann die Unterschicht, so ähnlich. Ähnlich finde ich, gestaltet sich das bei vielen Airlines mit dem Fliegen und der Bordverpflegung.
Köstlichkeiten, die so gut schmecken, als wären sie eben erst zubereitet.
Also die matschigen Brötchen sind sozusagen eine Folge der Demokratisierung des Reisens und einer Demokratisierung des Tourismus.
Und vor der Landung dann in Frankfurt servieren wir Ihnen noch ein Frühstück.
Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die ersten Mahlzeiten, die am 11. Oktober 1919 in einem Flugzeug serviert wurden. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.